Deutschlandfunk. Das Wichtigste heute Morgen.
Die Folgen des Sturmtiefs Elli in Deutschland hat unser Schleswig-Holstein-Korrespondent Jörn Schaar zusammengefasst.
Vor allem in Norddeutschland waren die Menschen insofern gut vorbereitet, als dass viele einfach zu Hause geblieben sind. Im Berufsverkehr war spürbar weniger los. In vielen Supermärkten hatten die Menschen den Wochenendeinkauf vorgezogen. Wegen glatter Straßen kam es aber auch zu vielen Unfällen. Dabei starben in Bayern 3 Menschen, überall sonst blieb es überwiegend bei Blechschäden. Festgefahrene Lkw sorgten auf vielen Autobahnen für Staus. Und wegen des Sturms und der Gefahr für Schneeverwehung stellte die Bahn den Fernverkehr im Norden ein. Der Hauptbahnhof von Hannover musste gesperrt werden. Auch viele Bahnunternehmen im Nahverkehr ließen die Züge im Depot oder stellten schrittweise den Betrieb in mehreren Bundesländern ein. Und an den Flughäfen in Hamburg und Hannover wurden mehrere Flüge gestrichen.
Nach der Entführung des venezolanischen Machthabers Maduro hat US-Präsident Trump wiederholt auch Gebietsansprüche auf das zu Dänemark gehörende Grönland formuliert. Dazu sagte Helmut Aust, Völkerrechtler, der an der Freien Universität Berlin.
Es gibt also einen sehr weitreichenden Konsens, was die Völkerrechtswidrigkeit des Einsatzes in Venezuela anbelangt. Wir haben eine ganze Reihe von Rechtsverstößen, für die es keine Rechtfertigungsgründe gibt, die erkennbar sind. Die reichen vom Gewaltverbot über territoriale Integrität bis zur persönlichen Immunität des Präsidenten Maduro. Im Fall Grönland sind wir bisher im Bereich von Ankündigungen. Aber klar sollte auch sein, dass schon die in den Raum gestellte Möglichkeit, sich das Territorium Grönlands auch gegebenenfalls unter Einsatz militärischer Gewalt anzueignen, natürlich an Grundpfeilern der Völkerrechtsordnung sägt.
Der Völkerrechtler Professor Helmut Aust. Über die jüngsten Massenproteste im Iran sagte der grünen Außenpolitiker und Bundestagsvizepräsident Omid Nuripur bei uns im Deutschlandfunk.
Ich gehe davon aus, dass dieses Regime am Abgrund steht. Nun haben wir in den letzten Jahren gesehen, mit welcher Rücksichtslosigkeit sie sich trotzdem immer wieder auch im Abgrund festkrallen können. Und es ist nicht zwingend so, dass wenn das Regime in der bisherigen Form fällt, es besser wird. Es ist auch denkbar, dass die Revolutionsgardisten, also das ideologische und repressive Rückgrat dieses Systems, sowas wie Militärputsch machen. Aber ich sag mal, so sehr der Freiheit nah waren die Menschen im Iran seit 47 Jahren nicht.
Omid Nuripur von der Partei Bündnis 90 Die Grünen. In den Niederlanden hat der Wahlsieger und Parteichef der D66, Rob Jetten, die Bildung einer Minderheitsregierung angekündigt. Ludger Kaczmierczak.
Minderheitsregierungen haben in den Niederlanden keine Tradition, aber die linksliberale Partei D66 als Wahlgewinnerin, die konservativ-liberale VVD und die Christdemokraten wollen es miteinander versuchen. Dabei hofft das Trio bei Themen wie Migration und innerer Sicherheit auf Unterstützung von rechten Parteien, in der Sozial- und Klimapolitik auf Zustimmung von links. Die Opposition sieht das skeptisch und spricht von einem riskanten politischen Experiment. Der Rechtspopulist Geert Wilders prophezeit in den sozialen Medien bereits Neuwahlen für 2027.
Gegen eine Sozialpolitik mit der Gießkanne plädiert der CDU-Politiker Klaus Wiener, Unionsobmann im Bundestagsausschuss für Wirtschaft und Energie.
Ich habe dem Rentenpaket zugestimmt, aber ich habe auch eine sogenannte Protokollerklärung abgegeben, dass ich der Meinung bin, dass wir wirklich hier bei dem Thema Rente, überhaupt bei dem Thema Sozialstaat, Reformen brauchen. Wir haben in den 60er Jahren eine Sozialleistungsquote von 19% gehabt. Nach der Wiedervereinigung waren das 25%. Jetzt liegen wir bei 31%. Das heißt, gemessen am Bruttoinlandsprodukt geben wir jedes Jahr 1.300 Milliarden Euro für Soziales aus. Wenn wir es schaffen würden, die Quote von nach der Wiedervereinigung wieder zu haben, diese 25%, dann wären das 250 Milliarden weniger. Also wenn wir, ich sag mal, die Wirtschaft in Deutschland wieder fit bekommen wollen, dann müssen wir alle Bereiche in den Blick nehmen. Und dazu gehört natürlich auch das, was wir an sozialer Sicherung haben.
Der CDU-Wirtschaftspolitiker Klaus Wiener. Den volkswirtschaftlichen Schaden durch Steuerhinterziehung hat Anne Brohr-Hilker, Vorstandsmitglied der Bürgerbewegung Finanzwende und ehemalige Oberstaatsanwältin, im Deutschlandfunk so beschrieben.
Durch Steuerhinterziehung gehen uns jedes Jahr Wahnsinnsbeträge durch die Lappen. Also da schätzt man, dass uns etwa 100 Milliarden Euro pro Jahr, also jedes Jahr aufs Neue, 100 Milliarden durch Steuerhinterziehung durch die Lappen gehen. Und das liegt in der Zuständigkeit der Finanzminister. Und deswegen gäbe es da jedenfalls einen Bereich, der sich lohnt, mal näher zu betrachten, sodass wir da effektiver werden, diese uns gestohlenen Gelder eben wieder zurückzuholen.